Kapitel 27 – Vorbereitung auf die Wiederkunft Christi. Liebe Geschwister, glauben wir von ganzem Herzen, dass Christus bald kommt und dass wir tatsächlich die letzte Gnadenbotschaft haben, die dieser schuldigen Welt noch gegeben wird? Ist unser Beispiel so, wie es sein sollte? Zeigen wir durch unser Leben und unsere heiligen Gespräche denen um uns herum, dass wir auf die herrliche Erscheinung unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi warten, der unseren nichtigen Leib verklären und seinem verklärten Leib ähnlich machen wird? Ich fürchte, dass wir diese Dinge nicht so glauben und uns nicht so klar machen, wie wir sollten. Wer der bedeutenden Wahrheit, die wir bekennen, glaubt, sollte nach seinem Glauben handeln. Es wird zu viel nach Vergnügungen und Dingen, die die Aufmerksamkeit auf diese Welt lenken, getrachtet. Die Gedanken beschäftigen sich zu viel mit der Kleidung, und die Zunge wird zu oft zu leichtsinnigen, unnützen Reden gebraucht, die unser Bekenntnis Lügen strafen, denn unser Reden und Wandeln ist nicht im Himmel, von dannen wir auf den Heiland warten. Engel wachen über uns und schützen uns. Wir betrüben sie oft, indem wir uns unnützen Unterhaltungen, Scherzen und Tändeleien hingeben und in einen sorglosen, gleichgültigen Zustand verfallen. Wohl mögen wir hin und wieder eine Anstrengung unternehmen, den Sieg zu erlangen und ihn auch erreichen, wenn wir ihn aber nicht festhalten, sondern in denselben nachlässigen, gleichgültigen Zustand zurückfallen, unfähig, die Versuchungen zu ertragen und dem Feind zu widerstehen, werden wir die Prüfung unseres Glaubens, die köstlicher ist als Gold, doch nicht bestehen. Wir leiden nicht um Christi willen und rühmen uns nicht der Trübsale. Hier ist ein großer Mangel an christlicher Festigkeit, Gott aus Grundsatz zu dienen. Wir sollten nicht danach trachten, uns selbst zu gefallen, sondern danach, Gott zu ehren und zu verherrlichen und in allem, was wir tun und sagen, seine Ehre im Auge zu haben. Wenn wir folgende wichtige Worte unserem Herzen einprägten und sie stets in Gedanken behielten, würden wir nicht so leicht in Versuchung fallen, und unsere Worte würden sparsam und gut gewählt sein. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Menschen müssen Rechenschaft geben am Tage des Gerichts von einem jeden nichtsnutzigen Wort, das sie geredet haben. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wir können nicht an diese bedeutenden Worte denken und uns die Leiden Jesu, die er litt, damit arme Sünder Vergebung erlangen und durch sein kostbares Blut erlöst würden, ins Gedächtnis rufen, ohne eine heilige Zucht und den ernsten Wunsch zu haben, für ihn zu leiden, der so viel für uns erduldet und erlitten hat. Wenn wir bei diesen Dingen verweilen, wird das liebe Ich in seiner Würde gedemütigt, und an seine Stelle wird kindliche Einfachheit treten, die einen Vorwurf von anderen ertragen kann und nicht gleichgereizt ist. Kein eigenwilliger Geist wird dann die Seele beherrschen. Die Freuden und der Trost des wahren Christen sind und müssen im Himmel sein. Die verlangenden Seelen derer, die die Kräfte der zukünftigen Welt und die Freuden des Himmels geschmeckt haben, werden nicht mit den Dingen dieser Erde zufrieden sein. Sie werden in ihrer Freizeit genug zu tun finden. Ihre Seelen sehnen sich nach Gott. Wo ihr Schatz ist, da wird auch ihr Herz sein, und sie werden beglückende Gemeinschaft mit dem Gott haben, den sie lieben und den sie anbeten. Ihr Vergnügen wird in der Betrachtung ihres Schatzes, der heiligen Stadt, der neuen Erde, ihrer ewigen Heimat, bestehen. Indem sie bei solchen Dingen verweilen, die erhaben, rein und heilig sind, wird ihnen der Himmel näher gebracht, und sie werden die Kraft des Heiligen Geistes spüren. Dies wird sie mehr und mehr von der Welt wegziehen und die Ursache dafür sein, dass ihr Trost und ihre Hauptfreude in himmlischen Dingen, in ihrem herrlichen Heim droben bestehen. Die Anziehungskraft Gottes und des Himmels wird dann so groß sein, dass nichts ihre Gedanken von dem großen Thema des Seelenheils sowie der Verehrung und Verherrlichung Gottes abwenden kann. Wenn ich bedenke, wie viel für uns getan worden ist, um uns auf dem rechten Pfad zu erhalten, so muss ich ausrufen, o, welche Liebe, welche wunderbare Liebe hatte der Sohn Gottes für uns arme Sünder. Sollten wir gleichgültig und sorglos sein, während alles für unsere Errettung getan wird, was getan werden kann? Der ganze Himmel nimmt Anteil an uns. Wir sollten tätig und wach sein, um den Hohen und Erhabenen zu ehren, zu verherrlichen und anzubeten. Unsere Herzen sollten in Liebe und Dankbarkeit zu dem überfließen, der uns mit so viel Liebe und Erbarmen umgibt. Wir sollten ihn durch unser Leben ehren und sollten durch eine reine und heilige Rede zeigen, dass wir von oben geboren sind, dass diese Welt nicht unsere Heimat ist und wir nur Gäste und Fremdlinge auf Erden sind, die nach einem besseren Lande reisen. Viele, die den Namen Christi bekennen und auf sein baldiges Kommen warten, wissen nicht, was es heißt, um Christi willen zu leiden. Ihre Herzen sind nicht durch die Gnade überwunden worden. Das eigene Ich ist nicht tot, wie es sich oft auf verschiedene Weise offenbart. Gleichzeitig erzählen sie, dass sie Prüfungen haben. Aber die Hauptursache ihrer Prüfungen ist ein trotziges Herz, wodurch das eigene Ich so empfindlich wird, dass es sich oft beleidigt und gekränkt fühlt. Wenn solche sich klar machten, was es heißt, ein demütiger Nachfolger Christi, ein wahrer Christ zu sein, so würden sie ernstlich zu arbeiten anfangen. Sie würden zuerst dem Ich absterben, anhaltend im Gebet sein und alle Leidenschaften des Herzens bezähmen. Geschwister, gebt euer Selbstvertrauen, eure Selbstgefälligkeit auf und folgt dem demütigen Vorbild. Haltet Jesus alle Zeit in eurem Gedächtnis, er ist euer Vorbild. Folgt seinen Fußstapfen nach. Seht auf Jesus, den Anfänger und Vollender eures Glaubens, der um der Freude willen, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete und der Schande nicht achtete. Er erduldete das Widersprechen der Sünder gegen sich. Er war einst für unsere Sünden das stille, geschlachtete Lamm, verwundet, zerschlagen, gestraft und gemartert. Lasst uns denn um Christi willen gern etwas leiden, uns täglich selbst kreuzigen und hier Teilhaber von Christi Leiden sein, damit wir auch mit ihm teilhaben an seiner Herrlichkeit und mit Herrlichkeit, Ehre, Unsterblichkeit und ewigem Leben gekrönt werden. Kapitel 27 – Das Heiligtum. Es wurde mir die schmerzliche Enttäuschung des Volkes Gottes gezeigt, als es Jesus nicht zur erwarteten Zeit sah. Die Gläubigen wussten nicht, warum ihr Heiland nicht kam, denn sie konnten keinen Beweis dafür finden, dass die prophetische Zeit noch nicht zu Ende sei. Ein Engel sagte, hat das Wort Gottes einen Fehler gemacht? Hat Gott versäumt, seine Verheißungen zu erfüllen? Nein, er hat alles erfüllt, was er verheißen hat. Jesus hat sich erhoben, die Tür des Heiligen im himmlischen Heiligtum geschlossen, eine Tür in das Allerheiligste geöffnet und ist eingetreten, um das Heiligtum zu reinigen. Alle, die geduldig warten, sollen das Geheimnis verstehen. Der Mensch hat sich geirrt. Aber Gott machte keinen Fehler. Es wurde alles erfüllt, was Gott verheißen hatte, aber der Mensch glaubte irrtümlicherweise, dass die Erde das Heiligtum sei, das am Ende der prophetischen Zeitperioden gereinigt werden sollte. Es sind die Erwartungen des Menschen und nicht die Verheißungen Gottes, die sich nicht erfüllt haben. Jesus sandte seine Engel, um die Gedanken der Enttäuschten auf das Allerheiligste zu richten, wohin er gegangen war, um das Heiligtum zu reinigen und eine besondere Versöhnung für Israel zu erwirken. Jesus sagte den Engeln, dass alle, die ihn fänden, das Werk verstehen würden, das er tun sollte. Ich sah, dass Jesus, während er im Allerheiligsten war, mit dem neuen Jerusalem vermählt wurde. Nachdem sein Werk im Allerheiligsten erfüllt ist, wird er in königlicher Macht auf die Erde herabkommen und die Kostbaren zu sich nehmen, die geduldig auf seine Rückkehr gewartet haben. Es wurde mir gezeigt, was am Schluss der prophetischen Zeitperioden im Jahr 1844 im Himmel stattfand. Als Jesus seinen Dienst im Heiligen beendete und die Tür zu dieser Abteilung schloss, lagerte sich eine große Finsternis auf jene, die die Botschaft von seinem Kommen gehört und verworfen hatten. Sie verloren ihn aus den Augen. Dann bekleidete sich Jesus mit kostbaren Gewändern. Am Saum seines Kleides waren abwechselnd Schellen und Granatäpfel. Ein Brustschild von kunstvoller Arbeit hing von seinen Schultern herab. Wenn er sich bewegte, glänzte dieses Brustschild wie Diamanten und ließ Buchstaben hervortreten, die darauf geschrieben oder eingeritzt waren. Auf seinem Haupt war etwas, das aussah wie eine Krone. Als er vollständig bekleidet war, wurde er von Engeln umgeben und fuhr in einem feurigen Wagen hinter den zweiten Vorhang. Danach wurde ich gebeten, die zwei Abteilungen des himmlischen Heiligtums zu betrachten. Der Vorhang oder die Tür war offen, und es wurde mir erlaubt einzutreten. In der ersten Abteilung sah ich den siebenarmigen Leuchter, den Tisch mit den Schaubroten, den Räucheraltar und das Räuchergefäß. Alle Gegenstände dieser Abteilung sahen aus wie von reinstem Gold und spiegelten das Bild dessen wider, der diesen Ort betrat. Der Vorhang, der die beiden Abteilungen trennte, bestand aus verschiedenen Farben und verschiedenem Material und war mit einer prachtvollen Borte versehen, in die goldene Figuren eingewirkt waren, die Engel darstellten. Der Vorhang wurde gehoben, und ich schaute in die zweite Abteilung. Ich sah dort eine Lade, die aussah, als bestünde sie aus feinstem Gold. Eine prachtvolle Arbeit, Kronen darstellend, umgab als Einfassung den Rand der Bundeslade. In der Bundeslade befanden sich Steintafeln, auf die die 10 Gebote geschrieben waren. 2 schöne Cherubim standen mit ausgebreiteten Flügeln darüber, an jedem Ende der Lade einer. Die Flügel der beiden Engel berührten einander über dem Haupt Jesu, als er vor dem Gnadenthron stand. Ihre Angesichter waren einander zugewandt. Sie blickten auf die Lade nieder. Sie stellten die ganze Engelschar dar, die mit Interesse auf das Gesetz Gottes schaut. Zwischen den Cherubim war ein goldenes Räuchergefäß. Wenn die im Glauben dargebrachten Gebete der Heiligen zu Jesus aufstiegen und er sie seinem Vater darbrachte, stieg eine Wolke des Wohlgeruchs aus dem Weihrauch auf. Sie sah wie Rauch in den herrlichsten Farben aus. Über dem Ort, wo Jesus vor der Lade stand, war eine so außerordentliche Herrlichkeit, dass ich nicht hinsehen konnte. Es sah aus wie der Thron Gottes. Als der Weihrauch zum Vater aufstieg, übertrug sich die große Herrlichkeit vom Thron auf Jesus, und von ihm wurde sie über diejenigen ausgegossen, deren Gebete wie wohlriechender Weihrauch aufstiegen. Licht in reicher Fülle wurde über Jesus ausgegossen und überflutete den Gnadenthron. Die Herrlichkeit Gottes erfüllte den Tempel. Ich konnte nicht lange auf den alles überragenden Glanz blicken. Keine Sprache kann ihn beschreiben. Ich war überwältigt und wandte mich von der Majestät und Herrlichkeit der Szene ab. Es wurde mir auch ein Heiligtum auf Erden, das 2 Abteilungen enthielt, gezeigt. Es glich dem Himmlischen. Es wurde mir gesagt, dass es ein Bild des Himmlischen sei. Die Geräte der ersten Abteilung des irdischen Heiligtums waren gleich denen in der ersten Abteilung des Himmlischen. Der Vorhang war emporgehoben, und ich blickte in das Allerheiligste und sah, dass die Geräte die gleichen waren wie im Allerheiligsten des himmlischen Heiligtums. Der Priester diente in beiden Abteilungen des irdischen. Er ging täglich in die erste Abteilung, aber das Allerheiligste betrat er nur einmal im Jahr, um es von den Sünden zu reinigen, die dorthin übertragen worden waren. Ich sah, dass Jesus in beiden Abteilungen des himmlischen Heiligtums diente. Das irdische Heiligtum betraten die Priester mit dem Blut eines Tieres als Opfer für die Sünde. Christus betrat das himmlische Heiligtum mit dem Opfer seines eigenen Blutes. Die irdischen Priester wurden durch den Tod hinweggenommen. Deshalb konnten sie nicht lange mit ihrem Dienst fortfahren. Aber Jesus ist ein Priester auf ewig. Durch die Gaben und Opfer, die in das irdische Heiligtum gebracht wurden, sollten die Kinder Israel die Verdienste eines zukünftigen Heilands für sich in Anspruch nehmen. In der Weisheit Gottes wurden uns die Einzelheiten dieses Dienstes gegeben, damit wir, wenn wir darauf zurückblicken, den Dienst Jesu im himmlischen Heiligtum verstehen können. Als Jesus auf Golgatha starb, rief er aus: Es ist vollbracht, und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Dies sollte zeigen, dass der Dienst des irdischen Heiligtums für immer beendet war und Gott nicht mehr mit den Priestern im irdischen Tempel sein wollte, um ihre Opfer entgegenzunehmen. Denn das Blut Jesu war nun vergossen worden, das von ihm selbst im himmlischen Heiligtum dargebracht werden würde. Wie der Priester das Allerheiligste einmal im Jahr betrat, um das irdische Heiligtum zu reinigen, so betrat Jesus das Allerheiligste des Himmels am Ende der 2300 Tage von im Jahre 1844, um eine endgültige Versöhnung für alle jene zu erwirken, die sich durch seine Vermittlung helfen lassen wollen. Auf diese Weise wird das Heiligtum gereinigt.